Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Man zieht nach 2 Jahren wieder 500 Kilometer weiter oder man gründet einem Ort A eine Familie und pendelt dann ständig an den Ort B. Das ist natürlich eine Situation, die lange hingenommen wurde und wo die Leute jetzt einfach gerade auch durch die Vernetzung merken, nein, ich bin nicht alleine, das liegt nicht an mir, sondern das ist ein systemisches Problem.
Wir brauchen mehr Verbindlichkeit bei den Verträgen, also nichts, was unter 3 Jahren liegt. Wir brauchen mehr Drittmittelprojekte, die langfristig sind. Und wir brauchen eine Perspektive für Dauerbeschäftigung jenseits der Professur. Aber es wird sicherlich nicht machbar sein, dass wir es für alle Stellen ermöglichen.
Man kann niemandem eine wissenschaftliche Laufbahn empfehlen. Eine von 95 Thesen gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Zusammengetragen von der Literaturwissenschaftlerin Christine Eichhorn, der Philosophin Amrei Bahr und dem Historiker Sebastian Kubron. Vor einem Jahr starteten sie ihren Protest auf Twitter, diesen Juni nochmal verstärkt unter dem Hashtag Ich bin Hanna. Und jetzt, zum Semesterbeginn 2021-22, sprechen wir über Karriereaussichten und Abbrüche im Unibetrieb, über Kettenzeitverträge und die Freiheit der Forschung. Herzlich willkommen zu Der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und zugeschaltet aus Paderborn ist die Literaturwissenschaftlerin Dr. Christine Eichhorn. Hallo nach Paderborn, Frau Eichhorn.
Hallo.
Und hier im RBB-Studio ist Professor André Alt, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
Ich grüße Sie, Frau Freundl.
Ich bin Hanna. Die Twitter-Kampagne begann am 10. Juni 2021 und ging gleich hoch mit 1064 Tweets pro Stunde. Inzwischen versammelt der Hashtag über 90.000 Tweets von etwa 9.000 Menschen. Und wenn man das so liest, Promotion summa cum laude und Weggang an einer Uni im Ausland oder in die Wirtschaft, weil Familienernährerin oder 2 Jahre Finanzierung für die Forschung, zum Beispiel an resistenten Keimen oder Befristung bis zur Menopause oder mit 32 stressbedingter Bluthochdruck, dann ist mein erster Gedanke gut, dass ich nicht promoviert habe und keine Unikarriere versucht habe, obwohl ich das mal wollte. Legen wir los mit 5 Stichworten für den ersten Gedankenaustausch. Christine Eichhorn und Peter André Alt. Und ich bitte Sie jeweils um 1, 2 kurze Sätze zu jedem Stichwort. Das erste ist, was für ein Wort? Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Christine Eichhorn.
Ja, das ist ein Gesetz, das vermutlich die meisten nicht kennen, das aber jetzt doch etwas bekannter geworden ist und vielleicht auch das einzige, gegen das es 95 Thesen gibt, die wir letztes Jahr gesammelt haben.
Professor Alt.
Ja, Mark Twain hätte seine Freunde gehabt. Der hat ja Komposita im Deutschen gesammelt. Das wäre auch so ein Beispiel. Im Kern ging es damals, als das Gesetz eingeführt wurde, 2007, ja darum, dass man eine immer wieder nur gestückelte, befristete Beschäftigung im Wissenschaftssystem auf lange Sicht vermeiden sollte. Für einzelne Menschen sollte es nach 12 Jahren dann eine Entscheidung geben, in eine Dauerstelle hineinzuwechseln oder auszuscheiden. Im Kern war also dieses Gesetz durchaus getragen von dem Gedanken, Missstände, die durch die eng getaktete Befristung bei Verträgen im Wissenschaftssystem entstanden waren, zu unterbinden.
Wir machen mal weiter mit Universität, Herr Professor Alt. Sie waren Präsident der Freien Universität in Berlin von 2010 bis 2018.
Universität ist ein Ort, der immer wieder Sehnsucht weckt nach idealen Bedingungen des Arbeitens und Zusammenlebens, der diese Sehnsucht auch oftmals befriedigt, der aber gerade weil er ein solcher Sehnsuchtsort ist, auch Enttäuschungen freisetzt bei allen, die an ihm wirken.
Frau Dr. Eichhorn.
Universität ist eine ganz eigene Welt, wo viele Dinge anders sind als in der Welt da draußen. Manche müssen vielleicht so sein, andere vielleicht auch nicht.
Das nächste Stichwort ist Professur. Wir machen gleich mit Ihnen weiter, Frau Eichhorn. Sie haben ja gerade eine Vertretungsprofessur für neuere deutsche Literatur an der Uni Stuttgart.
Ja, die Professur ist der Ziel- und Endpunkt, kann man sagen, jeder wissenschaftlichen Karriere in Deutschland. Und das Problem ist, glaube ich, dass alle, die nicht auf einer Professur sitzen, als Nachwuchs gelten, egal wie alt sie sind oder wie viele Drittmittel sie haben oder wie viele Publikationen.
Professor Alt, Sie sind seit 1995 ordentlicher Professor, zufällig im selben Fachgebiet wie Frau Eichhorn.
Ja, die Professur ist in einem System, das gern von sich behauptet, es sei nicht hierarchisch. Der hierarchische Endpunkt, der Höhepunkt einer Karriere, bietet enorm viel Gestaltungsfreiräume, unterschiedliche Rollenmuster, Schwerpunkt in der Lehre oder in der Forschung oder in der Internationalisierung. Und deswegen ist dieser Endpunkt so begehrt, aber nur rund 1400 solcher Professuren werden im Jahr frei in Deutschland. Und dem stehen viele junge Menschen gegenüber, die einen solchen Job wollen.
Und weiter geht es mit Drittmittel, auch ein typisches Universitätswort, Professor Alt.
Drittmittel wird oft falsch verstanden, heißt, das ist Geld, das weder vom Staat noch von Seiten der Universität selber kommt, sondern das sind Gelder, die durch eine zusätzliche externe Institution, das kann eine Fördereinrichtung, das kann aber auch Privatpersonen sein, stammen und im Wesentlichen dafür da sind, dass weitere zusätzliche Forschungsprojekte in Gang gesetzt werden können.
Frau Dr. Eichhorn.
Drittmittel sollen zusätzliche Forschungsprojekte finanzieren, sind aber jetzt häufig dazu eingesetzt, um Dinge zu erhalten, die eigentlich dauerhaft zum normalen Universitätsbetrieb dazugehören, und das macht sie auch zum Problem.
Und das letzte Stichwort, Hochschulreform.
Ja, dafür wird es vermutlich mal wieder Zeit.
Professor Alt.
Die Geschichte der deutschen Universität ist in den letzten 60 Jahren eine Geschichte permanenter Reformen gewesen. Es gibt auch immer wieder Gründe, Dinge zu ändern, aber man sollte zugleich auch aufpassen, dass man nicht die Institutionen unter den Druck setzt, dass sie ständig ihre Mission und ihre Zielsetzungen umarbeiten muss.
Eine Forderung von Hashtag Ich bin Hanna ist sicherlich eine radikale Reform. Oder wir sollten erst einmal klären, worum es Ihnen mit dieser Aktion geht. Frau Eichhorn, Sie haben die Aktion mitinitiiert. Warum jetzt und mit welchem Ziel?
Also das geht ja zurück eigentlich, Sie hatten das ja gesagt, auf die 95 Thesen, die wir vor einem Jahr, knapp einem Jahr gesammelt haben, Amrei Bahr und Sebastian Kuborn und ich. Und jetzt ist im Juni dieses Jahres ein Video vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aufgetaucht. Das ist schon 3 Jahre alt. Und darin wird anhand einer Figur namens Hanna das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklärt. Da wird eben gesagt, dass dieses Gesetz oder die Dauerbefristung dafür sorgen soll, dass Verstopfung verhindert wird in der Wissenschaft und damit die Innovationskraft gefördert und sichergestellt. Und das hat sich natürlich auf Basis jetzt sehr, sehr stark, ist es aufgenommen worden, vor allem auf Twitter, und hat dann eben für diesen Aufschrei gesorgt, den wir da haben. Das ist so die Geschichte.
Wir müssen, glaube ich, nochmal das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein bisschen genauer erläutern. Das bedeutet, dass in der Wissenschaft Befristungen besonders anders behandelt werden als im sonstigen Arbeitsrecht. Es werden 6 Jahre bis zur Promotion Arbeitsverträge gegönnt und dann nochmal 6 Jahre nach der Promotion. Und dann gibt es aber nach diesen 12 Jahren eine Höchstgrenze für das wissenschaftliche und künstlerische Personal an Unis. Herr Professor Alt, ist das ein angemessenes Arbeitszeitgesetz?
Ja, es ist angemessen insofern, als es reagierte auf eine Situation, in der viele Beschäftigte, sei es über Drittmittelprojekte oder aus Haushaltsstellen, weit über diese Zeit hinaus beschäftigt waren und keine wirkliche Perspektive hatten. Die Zielsetzung des Gesetzes war es ja gerade, eine solche Perspektive zu schaffen und die Arbeitgeber auch darauf hinzuweisen, dass jemand, der eine Befristung von insgesamt dann 12 Jahren hat, eine Chance haben muss, in eine dauerhafte Beschäftigung zu finden. Das war im Kern der Gedanke. Und der ist richtig. Man muss eben nur sehen, wie in der internen Ausgestaltung verfahren wird. Also ganz wichtig ist es vor allen Dingen, auch hier weiterhin Kettenverträge zu vermeiden, eine Stückelung mit Kurzzeitverträgen.
Frau Eichhorn, wenn Sie so zuhören, können Sie dieses Gesetz überhaupt für angemessen halten?
Ja, das ist schwierig, ne? Weil, wie Herr Altzwar sagt, das Problem oder das Gesetz natürlich eigentlich eine Regelung schaffen soll, die dann die Befristung begrenzt. De facto schafft es aber natürlich eine Möglichkeit, bundesweit eine bestimmte Grenze von Befristungen zu schaffen, die über das Teilzeit- und Befristungsrecht hinausgeht. Und das führt dazu, dass eigentlich Befristung unterhalb der Professur inzwischen in der Wissenschaft eigentlich mehr oder weniger der Normalfall ist und Universitätsverwaltungen ganz, ganz viel Angst davor haben, dass sie da irgendwo einen Fehler machen und sich Leute dann einklagen könnten auf Entfristung. Das heißt, wir haben hier Situationen, unter anderem natürlich auch durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, weil das so eine Wirkung hat einfach, wie das wahrgenommen wird, dass einfach die Befristung irgendwie der Normalfall ist und das Entfristete, das ist das, was man vermeiden muss. Ja?
Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Professor Alt, dann vermute ich, dass Sie die Kampagne Ich bin Hanna nicht befürworten, weil Sie ja sagen, wie das Gesetz gehandhabt wird, ist problematisch oder kann problematisch sein, aber zunächst einmal hat es seinen guten Sinn.
Es hat seinen guten Sinn. Ich finde die Kampagne richtig. Auf der anderen Seite, wann immer Betroffene über ihre Situation sprechen und sie kritisch einschätzen, muss man das ja ernst nehmen. Also das wäre wirklich völlig deplatziert, das zu ignorieren. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch nochmal sehr genau die Situation betrachten. Also bei der Befristung reden wir zum einen von den Doktorandinnen und Doktoranden. Deren Stellen müssen befristet sein, weil sie einen Qualifizierungsauftrag erfüllen. Dann sind die Postdocs zu betrachten. Da muss man konstatieren, dass wir in den letzten Jahren durchaus einen Anstieg auch von Dauerstellen haben und dass wir insbesondere bei den Stellen, die aus den Haushaltsmitteln der Hochschulen gezahlt werden, eine recht hohe Quote von Dauerstellen haben. Also bei den großen Universitäten liegt die bei 30, oftmals 40%. Das ist nicht schlecht. Und wir müssen dann aber darüber reden, dass wir in vielen Drittmittelprojekten Befristungen haben. Und das ist problematisch, hängt aber oft zusammen mit der Tatsache, dass eben die Mittel für das Projekt auch befristet sind.
Wir werden gleich nochmal genauer über die Zahlen sprechen. Aber Frau Eichhorn, ich wollte Sie noch fragen, wie kommt denn Ihre Kampagne in die Gremien der Universität? Weil Twitter ist das eine. Sie hatten allerdings auch eine Aktuelle Stunde im Bundestag im Juni auf Antrag der Fraktion Die Linke. Da ging es um Respekt gegenüber Beschäftigten in der Wissenschaft für sichere Jobs statt Dauerbefristung. Und da ging auch die Twitter-Kampagne nochmal enorm hoch, 2000 Tweets pro Stunde. Aber wie wird das jetzt aktiv an den Universitäten selber?
Ja, man sagt immer, Twitter ist das eine, aber die Wahrheit ist, wir haben das Thema noch nie so intensiv diskutiert, wie wir das jetzt tun. Und mein Eindruck ist, aus meinen eigenen Universitäten, an denen ich mich so bewege und auch was ich so höre, dass tatsächlich jetzt die Leute auch anfangen, in den Gremien darüber zu sprechen, was vorher eher nicht der Fall war. Oder da war es eher so eine Sache, die man auf dem Flur besprochen hat oder wo man gesagt hat, naja, da kann man eh nichts machen oder so. Und jetzt gibt es tatsächlich einfach Gespräche und Interessen, dass man überlegt, was kann man denn machen auf den einzelnen Stufen.
Wie wird das bei Ihnen in der Hochschulrektorenkonferenz diskutiert, Herr Alt?
Das wird dauernd diskutiert. Wir haben gestern eine Senatssitzung, vorgestern im Präsidium das Thema auch wieder auf der Tagesordnung gehabt. Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Trend bei Befristungen zu ganz kurzen Verträgen zu gehen. Das halte ich für sehr problematisch. Bei denjenigen, die eine Promotion bereits absolviert haben, Einjahresverträge halte ich nicht für angezeigt. Es sei denn, sie dienen dazu, dass ein Projekt, das nicht fristgerecht fertig wurde, noch einmal in einer finalen Phase unterstützt wird. Wenn wir also die Statistik betrachten, müssen wir immer sehen, woher kommen solche Einjahresverträge. Und viele haben genau diese Motivation. Die anderen, wo es darum geht, dass man sagt, man testet mal, ob die Person überhaupt leistungsfähig genug ist, das halte ich für sehr problematisch. Das sehen wir auch so. Auf der anderen Seite plädieren wir sehr stark dafür, wenn wir Befristung messen, eben die Doktoranden herauszunehmen und ganz gesondert die Ebene der Postdocs zu untersuchen und da zu sehen, wie kann man eine gesunde Relation zwischen Befristeten und Dauerstellen herstellen.
In meinem Bekanntenkreis gibt es viele, die sich von Zweijahresvertrag zu Zweijahresvertrag hangeln und dann muss man ja spätestens nach einem Jahr auch wieder anfangen, sich zu bewerben. Das heißt, es kommt überhaupt keine Ruhe rein und das ist in meiner Erfahrung ganz ähnlich in den Geisteswissenschaften wie in den Naturwissenschaften. Aber wie ist denn da Ihre Beobachtung? Es fällt ja auf, dass die Initiative von Geisteswissenschaftlern ausging, Philosophen, Literaturwissenschaftler, Historiker.
Also wir haben bei den Naturwissenschaften häufig ganz extreme Fälle. Viele Professorinnen und Professoren beschäftigen ihre Postdocs erstmal für ein Jahr und schauen, ob das alles funktioniert. Und ich habe das in meiner Universität auch immer kritisch gesehen. Und wenn man dann die Betroffenen fragte, stellte man fest, dass die das gar nicht so problematisch fanden, weil sie sagten, oh ja, ich werde nächstes Jahr dann mit anderen Mitteln weiter beschäftigt. Das liegt womöglich daran, dass auch deren Berufsperspektiven jenseits der Universität, der Hochschule gut sind. Wenn Sie Forschung machen wollen, können Sie die auch in der Industrie machen. Das ist für die Geisteswissenschaften schwieriger. Man kann das in Forschungsmuseen vielleicht noch tun, aber ansonsten wird das wirklich problematisch. Also der Markt ist enger. Demzufolge ist auch der Druck größer, erfolgreich in der Hochschule zu sein, wenn man wissenschaftlich arbeiten will. Ich habe das wirklich wahrgenommen. Die Beschäftigungslage unterscheidet sich gar nicht zwischen den Fachkulturen, aber die Einstellung der Betroffenen ist eine andere.
Frau Eichhorn, Sie sind Jahrgang 1987 und vertreten seit diesem Oktober die Leiterin des Literaturinstituts Marbach, Sandra Richter, an der Universität Stuttgart. Sie stammen aus Ilmenau, haben in Kiel studiert und promoviert, dann in Paderborn habilitiert. Dort sind Sie seit 2015 wissenschaftliche Mitarbeiterin. Klingt eigentlich nach einer guten Karriere, Frau Eichhorn.
Ja, das ist es tatsächlich auch. Aber wenn man sich halt das genauer anschaut, dann sieht man eben doch, dass ich in den letzten 10 Jahren auf unterschiedlichen Art und Weise auch auf inzwischen fast 10 Verträge komme. Also ich bin gerade beurlaubt, deswegen ist es ein bisschen kompliziert, ne? Also sind eigentlich nur 9 aktiv. Das heißt, es gab also immer wieder zwischendurch Unterbrechungen. Und gerade jetzt am Ende hatte ich einen Vertrag, der ja nur bis 30.09. lief. Und es war einfach lange Zeit nicht klar, bin ich danach noch in Paderborn, bin ich woanders, bin ich arbeitslos. Also das war jetzt durchaus eine lange Hängepartie. Das hat auch gedauert mit dem Vertrag. Das ist jetzt also alles sehr, sehr kurzfristig gekommen, sodass man wirklich eine sichere Perspektive dann doch immer wieder zwischendurch nicht hat.
Und Professor Peter-André Alt, Sie sind 1960 in Berlin-West geboren, haben schon in Bochum, Würzburg und an der FU gelehrt. Sie sind Kafka-Spezialist, haben aber auch über Schiller und Freud geschrieben. Und Sie haben mit 24 promoviert, 2 Jahre später bekamen Sie die Assistenz an der FU, dann mit 35 die Professur in Würzburg. War es für Ihre Generation sehr viel leichter, an der Uni Karriere zu machen?
Nein, war es nicht. Es war eine ganz schwierige Situation damals. Wir hatten einen großen Generationsstau. Das heißt, wir hatten sehr junge Professorinnen und Professoren, die in den 70er, 80er Jahren berufen waren. Und wir, die wir Ende der 80er Jahre in das System kamen, wir erwarteten eigentlich lange, lange Wartezeiten. Dann gab es einen biografischen Glücksfall, nämlich die Wende mit vielen neu zu besetzenden Professuren. Und das führte dazu, dass sich insgesamt der Berufungsmarkt etwas entspannte. Das war aber nur ein vorübergehender Moment. Also insgesamt war die Situation so viel anders nicht. Ich hatte auch zunächst mal einen 2,5-Jahres-Vertrag, dann nochmal einen 2,5-Jahres-Vertrag. Ich habe eben gerade mitgezählt, bei mir waren es nicht 9, aber immerhin auch 5 Verträge. Und bei mir gab es auch zwischendurch eine ganz kurze, 2 Monate währende Phase der Arbeitslosigkeit. Und es gab auch Wartezeiten, es gab Brüche, Übergänge. Also es war alles nicht so elegant. Im Nachhinein erscheint das dann immer so. Ich war mit 35 der damals jüngste Professor für mein Fach in Deutschland. Das war natürlich ein Glücksfall für mich. Aber es ist auch da nicht so einfach gewesen in dieser Zeit.
Und wenn Sie jetzt heute diesen Twitter-Aktivismus wahrnehmen, lesen Sie das auch so, wie auch manche meiner Kolleginnen, die sagen, hier ist auch eine Generation, die mehr auf Sicherheit setzt, vielleicht auch mehr Sicherheit gewöhnt ist und das auch fordert von einem Bereich, der eben keine Sicherheit bieten kann.
Ja, es mag sein, dass die Sicherheitserwartungen größer sind, als das damals der Fall war. Dann muss man aber auch sehen, dass wir von größeren Zahlen reden. Das gesamte Hochschulsystem ist gewachsen. Alles ist gewachsen. Die Zahl der Studierenden gegenüber der Zeit, in der ich sozialisiert wurde, ist enorm gewachsen. Die Zahl der Doktorandinnen und Doktoranden, zurzeit haben wir 182.000 in Deutschland. Das ist eine Zahl, die ist um ein Vielfaches höher als zu der Zeit, da ich in das System hineinkam. Also ist auch größer die Zahl derjenigen, die den Wunsch haben, in diesem System zu arbeiten. Denn, das muss man dann eben auch mal sagen, offenkundig ist es ja attraktiv. Offenbar sind ja die Arbeitsbedingungen attraktiv, sonst würden nicht so viele eine langfristige Perspektive in diesem System wünschen.
Wir müssen jetzt, glaube ich, noch mal genauer auf die Zahlen gucken. Die Zahl, die ich habe, was die abgeschlossenen Promotionen für 2020 betrifft, das sind 28.000.
Richtig. Das ist die Zahl derjenigen, die in einem Jahr einen Abschluss machen, also ihre Doktorarbeit beenden und das Verfahren abschließen. Insgesamt haben wir 182.000 und davon sind dann 28.000 in einem Jahr fertig.
Und wie viel Prozent der Promovierten haben überhaupt eine längerfristige Arbeitsperspektive an der Uni?
Wenn man unter längerfristig versteht, dass sie eine Professur erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit in der Regel bei 5-10% zurzeit. Das kann man relativ leicht ausrechnen. Ja, das ist einfach so. Das heißt also, die Chance, wenn man eine Promotion beendet hat, wenn man also einer von den 28.000 ist, für die das gilt, die Chance auf eine Professur zu bekommen, ist relativ gering. Wir haben ungefähr 1.400 Ausschreibungen im Jahr. Das wechselt. Da gibt es auch mal Jahre, in denen es mehr sind, dann sind mal wieder Jahre dabei, in denen es weniger ist. Also wenn man das so saldiert betrachtet, sind das ungefähr diese 1.400, kann man sich ausrechnen. 5%.
Und Frau Eichhorn, wenn man jetzt noch mal ein bisschen gemein oder gar zynisch nachfragt, die Laufzeiten der Kettenverträge, die man ja auch nachlesen kann, zum Beispiel auf Twitter, sind ja zum Teil eben sehr lang. Wir haben von 12 Jahren gesprochen, die vorgesehen sind durch das Gesetz, aber man liest auch mal von 21 Jahren Kettenverträgen und dann unbefristete halbe Stelle und so. Das sind ja durchaus auch dann doch sehr lange Laufzeiten, auch wenn sie klar mit einer großen Unsicherheit, weil immer von Jahr zu Jahr oder von jedem zweiten Jahr eher gesehen werden.
Das ist richtig. Sie müssen natürlich aber auch bitte bedenken, was da dran hängt. Ne? Das heißt eben, man zieht nach 2 Jahren wieder 500 Kilometer weiter oder man gründet einem Ort A eine Familie und pendelt dann ständig an den Ort B. Das heißt, man sieht die Familie die halbe Woche nicht. Also das sind Dinge, die da dran hängen. Und ich würde auch noch mal gerne einhaken bei dieser Stelle, dass das hier die anspruchsvolle jüngere Generation ist. Das Thema ist eigentlich ja schon, wie Herr Alt sagt, das geht schon seit Jahrzehnten so. Das hat sich auch zugespitzt durch den größeren Drittmittelanteil. Das heißt, wir haben dadurch auch mehr Befristungsdruck. Das ist natürlich eine Situation, die lange hingenommen wurde und wo die Leute jetzt einfach gerade auch durch die Vernetzung merken, nein, ich bin nicht alleine, das liegt nicht an mir, das ist ja nicht mein Einzelproblem, sondern das ist ein systemisches Problem und insofern muss man etwas tun. Also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das Maß ist einfach irgendwo voll und es gibt einfach nicht mehr die Bereitschaft, das so hinzunehmen, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gewesen ist.
Wir haben ja in Deutschland noch mal die besondere Situation, dass die Promotion selber noch nicht zu einer festen Unikarriere führt, ganz anders als im angelsächsischen und auch weiteren außereuropäischen Raum. In Deutschland gibt es die Habilitation oder eben diese Postdoc-Stellen und dafür sind noch mal 6 Jahre an befristeten Verträgen auch vorgesehen. Ist das eine, wie es in der Presse jetzt auch häufiger hieß, verspätete Selektion? Selektion ist ohnehin ein schwieriger Begriff, aber eine verspätete Auswahl der Besten für die Universitätsforschung, Herr Alt.
Also die Systeme in Großbritannien und in USA, vor allen Dingen in Großbritannien, funktionieren in der Tat anders. Dort haben wir einen etwas breiteren Mittelbau. Das heißt, wir haben eine größere Zahl von unbefristeten Stellen unterhalb der Professur. Manchmal übrigens auch verbunden mit einem Professorentitel, ohne dass das aber strukturell eine Professur ist. Und dafür haben wir eine ganz, ganz spitze Pyramide. Das heißt, wir haben eine sehr geringe Zahl an Professuren. Faktisch ist es so, dass in jedem Fach eine einzige Professur existiert. Und demzufolge ist also der Sprung in diese Position noch unwahrscheinlicher statistisch. Aber die Lage wird ein bisschen besser abgefedert, dadurch, dass man eben Chancen hat auf eine dieser anderen Dauerstellen. Das ist ein anderes System. Wir haben innerhalb der Qualifizierung bei den Postdocs mittlerweile einen Umbruch. Früher gab es in allen Fächern die Habilitation. Heute ist das in 3/4 der Fächer nicht mehr der Fall. In Natur- und in Sozialwissenschaften nicht mehr. Eigentlich sind es nur noch die Rechtswissenschaften und die Geisteswissenschaften, die habilitieren. Das Problem, was sich daraus ergibt, ist, dass wir zwar einerseits den jungen Menschen mehr Selbstständigkeit geben, weil sie nicht mehr abhängig sind in der Habilitation von einem Board, das über sie befindet, aber andererseits auch sehr viel Unklarheiten und Unsicherheiten entstanden sind über das, was man eigentlich als Qualifizierung leisten muss, um berufen zu werden nach der Promotion.
Und eine Besonderheit scheint mir zu sein, auch aus meiner eigenen Erfahrung, sowohl an der Humboldt-Universität in Berlin als auch in Frankfurt an der Goethe-Universität in der Philosophie und in den Literaturwissenschaften, dass man sich um einen Professor schart, in der Hoffnung, dann sowohl erstmal von der studentischen Hilfskraft, dann von zur wissenschaftlichen Hilfskraft, um dann eventuell sozusagen im Windschatten dieser Person auch Karriere zu machen an dieser Uni und an diesem Lehrstuhl. Ist das eine Besonderheit an deutschen Universitäten, Herr Alt, dass es so eine starke Abhängigkeit von einem Professor, von einer Professorin gibt?
Nein, ich kenne das aus dem englischen System auch so. Also das sehe ich nicht so. Wir haben mittlerweile ja auch einiges geändert. Also dieses klassische Lehrstuhlprinzip ist deutlich auch abgeschafft worden zugunsten eines etwas flacheren hierarchischen Systems. Wir haben mittlerweile die Juniorprofessur, vielfach eine Juniorprofessur mit einer Möglichkeit der Entfristung auf eine Dauerprofessur hin. Da ist ein großer Umbruch im Gange. Das ist eine nennenswerte und immer stetig wachsende Zahl von neuen Stellenmöglichkeiten, die da etabliert ist. Also ich sehe dieses alte Ordinarienprinzip nicht mehr so am Wirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, diejenigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die erfolgreich sind in ihrem Fach, die Charisma haben, die Wirkung entfalten, die Drittmittel einwerben, sind attraktiv für die Jüngeren, weil sie eben auch Stellenmöglichkeiten bieten. Das begründet Abhängigkeiten. Das sehe ich aber als etwas, was signifikant auch für andere Systeme gilt, nicht nur für Deutschland.
Wie ist da Ihre Erfahrung, Frau Eichhorn?
Ja, das würde ich ähnlich sehen. Andere Systeme funktionieren anders. Zum Beispiel in den USA ist man viel mehr abhängig dann von den Geldgebern, die dann zum Beispiel eine private Universität fördern. Das sieht hier nochmal wieder anders aus, weil Großteil der unserer Gelder auch über die DFG, also letztlich ja aus Steuergeldern, verteilt werden. Das heißt, wir haben ganz andere Strukturen und in der Tat ist auch einiges im Umbruch. Allerdings ist es immer natürlich noch so, je nachdem, wo man sich da bewegt, dass natürlich bei den Lehrstuhlinhabern ein Großteil einfach der Rechte liegen, während 90% des Personals dann immer so unter ferner Liefen gehandhabt werden. Das ist unterschiedlich. Es gibt Universitäten, die stärker paritätisch agieren, aber da gibt's da gibt es Bewegung, aber es ist auch noch nicht hinreichend überall verbreitet.
Gab jetzt im Zusammenhang mit Ich bin Hanna auch Meldungen von männlichen Akademikern, die gesagt haben, die Juniorprofessoren in meiner Umgebung, auf die ich mich auch beworben habe, die werden alle mit Frauen besetzt. Und zugleich gibt es unter dem Hashtag Ich bin Hanna auch den Vorwurf der Frauenfeindlichkeit an Universitäten, den Vorwurf an Feindlichkeit gegenüber People of Color. Wie schätzen Sie das ein, Frau Eichhorn?
Ja, also man muss sagen, auch da haben wir wieder dieses Problem, dass wir haben ein strukturelles Problem und dann wird so durch Frauenförderprogramme oder durch andere Förderprogramme versucht man da so das Problem zu lösen, so eine Art Härtefallregelung zu machen. Und dann kommt man zu einer Konstellation, wo dann Männer möglicherweise sich benachteiligt fühlen. Das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist ein System, das nicht mehr strukturell Menschen mit Nachteilen ausschließt, welcher Art auch immer. Ob das dann einfach so ist, dass sie dadurch, dass sie Kinder haben, nicht 60, 70 Stunden die Woche arbeiten können auf Dauer oder dass sie irgendwelche Behinderungen haben und so weiter. Also das heißt, wir müssten eigentlich am System etwas reformieren. Also Frauenförderprogramme sind schön und gut, aber die werden diese Probleme nicht lösen. Die führen eher dazu, dass man eben die Gruppen dann am Ende gegeneinander ausspielt, weil sich dann Männer zurückgesetzt fühlen.
Herr Professor Peter André Alt, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, Exzellenz zur Lage der deutschen Universität. Was ist denn Ihr Ideal der Universität heute?
Mein Ideal der Universität ist, dass die Hochschulen ein Ort sind, an dem man, also die Menschen, die in diesem System arbeiten, bestmöglich zusammenbringt, in einen Austausch bringt, über alle Statusgrenzen hinweg, über alle Grenzen, die womöglich durch unterschiedliche Biografien und Herkünfte gesetzt sind. Das heißt also, Wissenschaft zu betreiben in der Vielfalt der Fächer und vor dem Hintergrund der Vielfalt der Möglichkeiten, die uns durch die Diversität der in diesem System tätigen Menschen beschert wird. Das ist der ideale Ort Universität, wie ich ihn mir denke.
Und wie weit ist die Realität davon entfernt?
Wir sind noch weit davon entfernt, aber es gibt gute Ansätze. Also ich finde zum einen, auch wenn Universitäten Orte des Streits sind und sein sollen, wir haben doch beispielhaft an Universitäten immer wieder die Situation, dass tatsächlich diese Menschen so unterschiedlicher Herkünfte nicht nur friedlich, sondern auch produktiv und kreativ zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig respektieren, dass sie sich wechselseitig zuhören. Das gehört zu einer Kultur der Universität und auch wenn gelegentlich in erbitterten erregten Debatten. Die Grenzen dieses sehr, sehr moderaten Umgangs überschritten werden, sind das doch Ausnahmefälle. Und der Regelfall ist ein anderer, einer des guten Miteinander.
Ein Vorwurf unter dem Hashtag Ich bin Hanna ist ja der, dass das System der Massenbefristung leistungs- und wettbewerbsfeindlich sei. Können Sie das noch ein bisschen ausführen, Frau Eichhorn?
Ja, also wir haben ja eine sehr starke Wettbewerbsorientierung, weil eben dieser Drang da ist, immer wieder sich neu zu bewerben, immer wieder neue Gelder einzuwerben für die eigene Stelle, ne, damit irgendwie die Beschäftigung weitergeht. Und das führt dazu, dass Menschen angeregt werden, nur darauf zu gucken, was kann ich denn jetzt machen, damit ich wieder eine Beschäftigung bekomme. Ja? Und im Zweifelsfall kann das eben auch heißen, welches Forschungsprojekt mache ich denn jetzt, damit ich vielleicht wieder einen Drittmittelgeber finde, der das finanziert. Also die Frage ist dann nicht, was müsste ich erforschen, was will ich erforschen, sondern was ist denn gerade im Trend, wo gibt es vielleicht Gutachter, die das unterstützen. Und wenn wir solche strategischen Denkweisen haben und die begegnen mir immer wieder, dann ist eben letzten Endes natürlich auch die Freiheit von Forschung und Lehre zum Teil auch, aber vor allem die Freiheit der Forschung gefährdet, weil man eben nicht mehr im Sinne der Gesellschaft, der Allgemeinheit, der Wahrheitssuche unterwegs ist, sondern letzten Endes die eigene Karriere befördert oder zumindest versucht, da irgendwie ja im System zu bleiben und nicht rausgekegelt zu werden.
Gibt es ein Ungleichgewicht, Herr Alt, zwischen Grundfinanzierung der Universitäten und Drittmittelförderung?
Vielfach gibt es das, gerade bei den forschungsstarken Universitäten, bei denen sich das Forschungsbudget zu oftmals über 50% aus Drittmitteln speist und nicht aus Haushaltsmitteln. Warum ist das problematisch? Die Antwort, weil die Drittmittel nicht planbar sind. Sie können auch wieder geringer sein in einem Jahr als im Vorjahr. Das heißt, man kann mit ihnen nicht langfristig projektieren. Und deswegen ist das ein ungesundes Verhältnis. Wir brauchen wieder mehr Grundmittel für die Forschung. Das heißt also, die Tatsache, dass die Universitäten erfolgreich sind in der Einwerbung der Drittmittel, darf nicht ihnen zur Last fallen, insofern als sie weniger Grundmittel für die Forschung erhalten. Denn nur mit einem stabilen Grundetat kann man das Problem angehen, wie man ein gut balanciertes Verhältnis zwischen befristeten Qualifizierungsstellen im Mittelbau und einem gewissen Anteil dauerhafter Stellen jenseits der Professur etablieren kann.
Und nun ist es aber auch immer ein bisschen Wohlfall von Seiten eines ehemaligen Universitätspräsidenten und jetzt Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz und auch von Akademikern im Mittelbau sozusagen zu fordern, Universitäten brauchen mehr Geld. Irgendwo muss es ja herkommen und es ist gerade in Zeiten einer Pandemie rar.
Das ist richtig. Nun ist es meine Aufgabe, das zu fordern, da wo es notwendig ist. Und deswegen tue ich das auch nachdrücklich. Aber Sie haben natürlich recht. Man muss, wie sagte ein früherer Bundeskanzler, mal die Kirche im Dorf lassen. Das Entscheidende ist, dass wir die Drittmittel ja nicht als zusätzliche Mittel im System haben. Wenn Sie das mal in einer langen Perspektive rückblickend verfolgen, dann sehen Sie, früher gab es höhere Grundetats. Heute ist einfach, wenn man es so sagt, ein Teil der Grundetats in ein wettbewerbliches System überführt worden ist. Das ist einerseits gut, weil dieser Wettbewerb zu einem Wettbewerb von Ideen und Kreativität geführt hat. Das wird niemand bestreiten. Das ist schlecht, weil dieser Wettbewerb eben nur temporäre Finanzierung ermöglicht und damit langfristige Planung ausschließt.
Frau Dr. Christine Eichhorn, muss man die Kirche im Dorf lassen oder nicht viel mehr fordern? Und wenn, was konkret fordern Sie?
Also ich bin da völlig bei Herrn Alt, was die Finanzierung betrifft. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass durch diese Kurzlogik, dass da ständig Anträge geschrieben werden müssen, auch ganz, ganz viel Geld einfach versickert. Würde man das Geld, das wir brauchen, um die Leute ständig weiter zu beschäftigen, wieder neue Verträge auszustellen und die Zeit, die die Wissenschaftler verbrauchen, um Anträge zu schreiben, würde man das in Forschung und Lehre stecken, wären wir schon sehr viel besser aus. Aber natürlich ist vor allen Dingen eben eine Umstellung nötig, dass wir eben von dieser Drittmittelfinanzierung wegkommen, wieder zu verlässlicher Grundfinanzierung. Und gleichzeitig gehört es natürlich dazu, wenn Sie mich jetzt nach den Forderungen fragen, wir müssen natürlich dann auch gesetzlich nochmal nachjustieren, damit wir einfach von dieser Dauerbefristung wegkommen. Da ist natürlich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ein Punkt, an dem man ansetzen kann. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass man nicht unbedingt bei den Doktoranden ran muss. Da ist es einfach wichtig, eine gewisse Vertragslaufzeit zu sichern und idealerweise auch eine 100%-Stelle. Ne? Das wäre auch ganz schön. Das haben wir ja auch in vielen Fällen nicht, obwohl 100% gearbeitet wird. Aber in erster Linie müssen wir über die Leute nach der Promotion sprechen. Und da sollten wir doch zu einer Situation kommen, wo unbefristete Beschäftigung eher die Regel als die Ausnahme wird.
Und was die Leute nach der Promotion betrifft, da hat ja jetzt Berlin einen Vorstoß gemacht, nämlich mit dem Gesetz zur Stärkung der Berliner Wissenschaft. Also wurde jetzt in Berlin verabschiedet im September. Da hat Ihr Nachfolger, Herr Professor Alt, der FU-Präsident Günther M. Ziegler, dem Tagesspiegel gesagt, das lege das System lahm. Es beinhaltet nämlich genau eine Zusicherung, eine Anschlusszusage für bereits promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter, die dann die weitere Qualifikation, was Lehre, was Habilitation betrifft.
Also, mein Nachfolger hat vollkommen recht, es gefährdet das System. Es ist ein guter Gedanke sozusagen, wir wollen mehr tun für Karriereperspektiven, aber so wie das hier im Gesetz steht, ist das äußerst bedenklich und lässt sich so gar nicht umsetzen, wenn man nicht den Hochschulen enorm viel zusätzliche Mittel gibt.
Aber ist das nicht genau das, was Frau Eichhorn gerade gefordert hat?
Ja, aber ich will gerne mal so ein bisschen konkreter werden. Nehmen wir mal an, Sie haben in einer Universität 100 Postdocs. Die haben einen Dreijahresvertrag und danach haben Sie die Aussicht nach dem Berliner Hochschulgesetz auf eine dauerhafte Stelle. Jetzt bieten Sie diesen 100 Postdocs nach 3 Jahren, also im Jahre 2024, eine Dauerstelle an. 50 von denen, das ist sehr hochgegriffen, erhalten einen Ruf auf eine Professur und fallen also aus diesem Bereich heraus. Bleiben noch 50 übrig, die erhalten die Dauerstelle und das ist eine Erfahrung, die durch alles bestätigt wird, was wir wissen, sie bleiben in diesem System bis zur Pensionierung. Nehmen wir mal an, Sie sind 40 Jahre alt, dann bleiben Sie also 25 Jahre in dem System. In diesen 25 Jahren müssen Sie dasselbe 7-mal wieder machen, nämlich für die nachrückenden 100 Postdocs, für die 50, die übrig bleiben. Das kostet Sie 243 Millionen Euro. Und wenn man das dann nochmal unter dem Gesichtspunkt betrachtet, dass man diese Stellen ja auch etabliert hat, hat das noch einen anderen problematischen Effekt, weil sie nämlich einen riesigen Stellenaufwuchs haben. Sie haben am Ende dann 800 Stellen zusätzlich. Danach ist das System stabil, weil sie dann aus dem System ja auch mal wieder welche haben, die pensioniert werden. Diese 800 zusätzlichen Stellen bedeuten aber auch, sie brauchen so viele Studierende, dass das auch passt. Sie haben ein sogenanntes Kapazitätsrecht. Das heißt, für jede Stelle, die sie schaffen, müssen sie auch so und so viele Studierende zusätzlich zulassen. In manchen Fächern können sie das aber gar nicht, in den Geisteswissenschaften. Das heißt, die Universität muss unter Umständen auch noch Mittel abführen, weil sie nämlich die Kapazitäten nicht richtig ausgeschöpft hat, wenn sie die Zahl der Studierenden nicht beibringt. Also mit anderen Worten, ohne diese zusätzlichen Mittel funktioniert das nicht. Die kann man nun fordern, aber das ist sehr, sehr illusorisch. Für das Gesamtsystem sind das Milliardensummen. Also ich wollte das gerne nochmal unterstreichen. Man kann nicht ein Gesetz machen, in dem eine solche Forderung drinsteht, eine solche Verpflichtung und dann sagen, dann macht das mal.
Frau Eichhorn, was machen wir denn nun? Also wenn die Forderung nach festeren Zusagen, nach einer Festanstellung an der Universität, nach der Promotion doch nicht realisierbar sind, wenn man den Zahlen von Herrn Alt folgt?
Also ich meine, Herr Alt hat recht, ich sehe es aber trotzdem ein bisschen anders. Und zwar erstens ist natürlich, das meinte ich ja eben, man muss an verschiedene Stellen ran. Es reicht nicht aus, das hat Herr Alt zu Recht auch so gesagt, einfach so ein Gesetz zu machen und die Hochschulen da zur Entfristung zu verpflichten. Denn dann haben wir die Kapazitätswirksamkeit, die dann entsteht, wenn man neue Leute einstellt und mehr Stellen schafft. Das heißt, man muss gleichzeitig was an den Kapazitätsverordnungen machen, damit die Hochschulen nicht gezwungen sind, dann mehr Studierende aufzunehmen. Das wäre sinnvoll, da wir ohnehin eine schlechte Betreuungsquote in der Wissenschaft haben in Deutschland. Das heißt, es ist ohnehin auch in den meisten Fächern im Interesse der Studierenden und auch der Lehrenden, dass da weniger Studierende auf einzelne Lehrpersonen kommen. Das andere, was man aber auch noch bedenken muss, ist, dass diese Berliner Regelung ja erstmal nur die Haushaltsstellen betrifft. Das heißt, alle Leute, die aus Drittmitteln finanziert werden, da sieht das ja nun wieder anders aus. Das heißt, man muss drittens dann natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Umstellung der Finanzierung brauchen, wenn man jetzt sagt, man stellt dann wieder auf mehr Grundfinanzierung um und hat weniger Drittmittel, dann verschiebt sich das Gewicht ja auch nochmal. Und man muss wirklich bedenken, dass man an all diesen Schrauben eigentlich drehen muss, damit da was Vernünftiges rauskommt.
Und nochmal ganz konkret, Frau Dr. Eichhorn, was glauben Sie, steht jetzt an Reformen in den Hochschulen, in den Universitäten, um akademische Karrieren lebenswerter zu gestalten?
Also ich glaube, da steht vieles an. Also ich denke, wir müssen tatsächlich nicht nur weg von der ordinarien Universität, sondern wir müssen tatsächlich über die Personalstruktur komplett neu nachdenken. Im Moment ist es einfach immer noch so, selbst da, wo es keine Lehrstühle mehr gibt, ist es so lehrstuhlartig organisiert. Also es gibt viele Departments in Deutschland, die keine echten Departments sind. Also ich würde mir das ganz gut vorstellen, wenn man die Professur beibehält, dass die Professur so eine Art Aufstieg eben auch wird und tatsächlich eine Führungs- oder Leitungsposition und nicht mehr alles, aber in dieser Abhängigkeit sich da abspielt. Das heißt, wir brauchen einfach, glaube ich, eine ganz andere Vorstellung von Personal und dürfen eben nicht nur im bestehenden System denken, sondern müssen überlegen, wie wir es neu umstellen können. Und da gibt es eben sehr viele Dinge. Es gibt ja auch einfach diverse Vorschläge, wie man es reformieren kann, diverse Reformpapiere zu Personalmodellen. Und da kann man mal reinschauen und sich da so ein bisschen inspirieren lassen.
Abschaffung Ordinarienuniversität heißt also weg von diesem Bild der Professur. Viele Leute streben ja auch gar nicht nach einer Professur, wollen aber gute Forschung und Lehre an den Universitäten machen, richtig?
Genau, und die sollten dann auch mitreden dürfen. Ne? Also wir haben zum Teil eben immer noch Regelungen, wo dann eben die, wenn man eine Professur haben muss, damit man irgendwas zum Thema Wissenschaft in der Hochschule entscheiden darf. Das ist nicht überall so, aber wir müssen einfach anerkennen, dass ein ganz großer Teil Wissenschaftler in diesem System schon sehr, sehr lange drin ist, sehr viel Ahnung hat, aber keinerlei Entscheidungen treffen darf und nirgendwo mitreden darf und insofern auch nicht als Wissenschaftler in Ernst genommen wird. Und da kann man, glaube ich, schon sehr viel tun, indem man zum Beispiel einen paritätischen Senat hat, wie das ja an einigen Universitäten der Fall ist. Und da gibt es sehr viele Stellschrauben, wo man auch noch was machen kann.
Und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ich bin immer wieder froh, wenn ich dieses Wort einigermaßen glatt über die Lippen bekomme, ist Ihrer Meinung nach obsolet, Frau Eichhorn?
Also in dieser Form ja, wir müssen wirklich weg von dieser sehr freizügigen Dauerbefristung von Leuten nach der Promotion. Also über die Promotionszeit, da können wir reden, da kann man aber auch drüber reden, ob man da ein neues Gesetz braucht, ob man das Wissenschaftszeitvertragsgesetz dann anpasst. Aber wir müssen auf jeden Fall in der Postdoc-Phase da eine andere Regelung finden.
Also Herr Professor Alt, einerseits eine Diversität an Stellen an der Universität, auch unabhängig von Professuren und Lehrstühlen, dann wegkommen von diesen Dauerbefristungen und dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Gehen Sie damit?
Ja, vor allen Dingen gehe ich damit, dass man kritisch anmerkt, die Reformen waren immer nur partikular und es war ein Flickenteppich. Wir haben die Doktorandinnenzahlen erhöht durch die Graduiertenkollegs und uns keine Gedanken gemacht, was danach mit ihnen geschieht. Wir haben die Habilitation abgeschafft und nichts Adäquates an die Stelle davon gesetzt. Wir haben Juniorprofessoren eingeführt, ohne uns zu fragen, was wird nach den 6 Jahren mit diesen Juniorprofessoren. Wir haben Tenure-Track eingeführt und fragen uns jetzt nicht, was passiert mit denen, die die Zwischenevaluation nicht überstehen und so weiter. Jetzt gibt es ein Berliner Hochschulgesetz, das will Entfristung für die Haushaltsstellen und macht sich keine Gedanken, was das für die Personalstruktur und für das Finanzierungsvolumen bedeutet. Das ist fatal. Ich gehe partiell mit und würde sagen, ja, wir brauchen bessere Perspektiven. Ich bin weiterhin der Meinung, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in die richtige Richtung weist. Mein Vorschlag wäre, wir brauchen mehr Verbindlichkeit bei den Verträgen, also nichts, was unter 3 Jahren liegt bei den Haushaltsstellen. Wir brauchen mehr Drittmittelprojekte, die langfristig sind. Und wir brauchen vor allen Dingen auch eine Perspektive für Dauerbeschäftigung jenseits der Professur. Aber es wird sicherlich nicht machbar sein, dass wir es für alle Stellen ermöglichen, sondern dass wir bei 30-40% der Postdocs solche Stellen möglich machen und dass dann am Ende eben auch ein Anteil von etwas unter 50% Dauerstellen im System da ist, zumindest bei den großen Universitäten. Die erreichen diese Zahl aber auch jetzt schon größtenteils.
Und welchen Einfluss hätte die Hochschulrektorenkonferenz auf solche Veränderungen, wenn sie sich in diesem Gremium darin auch einig wären?
Wir sind uns in diesen großen Linien sehr einig und deswegen werden wir auch alles tun, um entsprechend in den nächsten Jahren weiter zu sehen, dass die Zahlen stimmig sind. Und wir werden vor allen Dingen bei den Finanzierungsverhandlungen, Hochschulvertragsverhandlungen in den Ländern darauf achten, dass nicht einfach nur Forderungen aufgestellt werden, sondern dass das entsprechend unterlegt wird. Das Berliner Gesetz ist für mich auch gesetzgeberisch ein Fiasko, weil es durchgepeitscht worden ist am Ende der Legislatur und weil es wirklich ein Musterbeispiel dafür ist, wie man einen politischen Willen durchsetzt, ohne die entsprechenden Umsetzungsbedingungen bereitzustellen.
Wir sind jetzt gerade in der Zeit einer neuen Koalitionsbildung und hoffen auf eine gute neue Regierung. Was erhoffen Sie sich denn, Frau Dr. Eichhorn, von einem neuen Bundesbildungs- und Forschungsministerium?
Also zunächst mal erhoffe ich mir da ganz klar einfach eine Besetzung, die kompetenter ist, als das in den letzten Jahren der Fall war. Das muss man einfach sagen. Und es gibt ja dann auch schon Vorschläge, das heißt zur Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, da wollen eigentlich relativ viele Parteien ran, auch die, wo man davon ausgehen kann, dass die jetzt wahrscheinlich eine Koalition bilden. Das heißt, es wäre zu hoffen, dass wir da eine Ministerin oder einen Minister haben, die oder der sich dann tatsächlich mal da Gedanken macht, wie man denn eine große Reform hinbekommt, dann auch in der Lage ist, diplomatisch mit den Ländern zu verhandeln, sodass, das sind ja sehr viele Akteure im Spiel, das wird eine Sache sein, die länger dauert. Also ich hoffe einfach darauf, dass da auch jemand mit Fachkompetenz ist und dann eben auch diese Zusammenhänge überblickt, mit den entsprechenden Leuten auch redet, die sich da auskennen. Also wir stehen auch gerne immer zu Gesprächen bereit und helfen, wenn wir das können. Also das ist wirklich wichtig, dass man da nicht einfach vor sich hin reformiert und sich dann wundert, warum es am Ende nicht klappt.
Und abschließende Frage, Land der Dichter und Denker, Sie sind beide Literaturwissenschaftler. Hat die Deutsche Universität noch den internationalen Rang, den sie gerne hätte? Frau Eichhorn.
Also ich glaube, wir ruhen uns schon ein bisschen auf unseren Lorbeeren aus, auf der Vergangenheit. Tatsächlich ist es so, wenn Leute aus dem Ausland kommen, dass sie dann oft erstmal erschrocken sind, weil sie ein ganz anderes Bild von Deutschland haben, wenn es dann wirklich so um Beschäftigungsbedingungen und um Abhängigkeitsbeziehungen geht. Also da sind die eher erschrocken, was hier eigentlich für Zustände zum Teil herrschen. Und das ist natürlich nicht gut. Das wird sich auch auf Dauer rumsprechen. Also schon aus diesem Grund sehe ich da schon akuten Handlungsbedarf, damit sich einfach da auch im internationalen Vergleich, dass wir da auch konkurrenzfähig bleiben oder auch weiter ein Land der Wissenschaft sein können oder es wieder werden in den Punkten, wo wir es vielleicht nicht mehr so sind, wie wir es früher mal waren.
Peter-André Alt.
Wir sind inhaltlich von der Qualität der geleisteten wissenschaftlichen Arbeit hochattraktiv. Wir haben entsprechend auch global besetzte Arbeitsgruppen in den Naturwissenschaften, in den Technikwissenschaften. Unsere Ingenieure sind herausragend und die Grundlagenfächer in den Naturwissenschaften sind es, die Geisteswissenschaften sind es. Aber wir haben ein extrem bürokratisches System. Unser Arbeitsrecht ist kompliziert. Es geht nicht nur um Fragen der Befristung, sondern es geht auch um entsprechende lange Bearbeitungszeiten bei Einstellungsvorgängen. Das schreckt viele ab und schockiert sie, wenn sie aus dem Ausland kommen. Da müssen wir mehr tun. Wir brauchen eine bürokratische Service-Mentalität und müssen auch in diesem Punkt das Hochschulsystem entfesseln.
Vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Danke, Frau Eichhorn.
Ja, danke Ihnen.
Und danke, Herr Professor Alt.
Danke, Frau Kolle.
Mein zweiter Gedanke nach dem Gespräch mit Christine Eichhorn und Peter-André Alt. Dass es doch offenbar eines großen neuen Wurfs in der Hochschulpolitik bedarf, statt vieler kleiner Reformchen mit mehr oder weniger guten Namen. Ich bin Natascha Freundl und meine Kollegin Carla Spangenberg spricht in der nächsten Folge mit dem ehemaligen Gefängnisdirektor und Rechtsanwalt Thomas Galli und mit dem Rechtsanwalt Bijan Muini über Nutzen und Nachteile unseres Strafsystems. Tschüss und denken Sie weiter.